begrüßen alle Hörer und Hörerinnen zur Folge 97 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch. Aufgenommen am 29. Juli von Felix Daum und Ralf Hersel. In dieser Folge sprechen wir über Audio unter Linux. Hallo Felix.
Hallo Ralf.
Hast es gemerkt, die Begrüßung Hörer und Hörerinnen passt diesmal sogar zu unserem Thema.
Ja, das stimmt. Ja, ich hab mir schon Gedanken gemacht, kann man doch irgendwas sagen? Und dann habe ich mir auch gedacht, ah ja, in dem Fall Hörerinnen und Hörer ist doch super.
Ja, also unser Thema ist Audio, also Audio unter Linux. Was gibt es da? Wie sind die Konzepte? Was haben wir für Erfahrungen damit gemacht? Und unsere Shownotes sind voll. Zum Glück haben wir keine Hausmitteilungen, sodass wir eigentlich direkt ins Thema einsteigen können. Und zwar so ein bisschen mit unseren persönlichen Erfahrungen. Felix, wie wichtig ist für dich Audio? Hörst du viel Musik? Nimmst du Musik auf? Verwaltest du Musik? Wie sieht das bei dir aus?
Ich höre Musik und ich spiele auch Gitarre, nehme allerdings jetzt keine eigene Musik auf. Ich musste mich dann, als du das Thema vorgeschlagen hast und wir die Shownotes erstellt haben, habe ich mich so ein bisschen an frühere Zeiten zurückerinnert. Also wir reden da jetzt von, ich weiß nicht, vor 20 Jahren ungefähr. Allerdings noch unter Windows, muss ich gestehen, nicht unter Linux, als es auch Spotify noch nicht gab. Und dann hat man ja so ganz, ganz viel Musik sich irgendwo runtergeladen oder auf den PC kopiert. Und da war dann die Musikverwaltung schon ganz aktuell, ja, mit hier, wie gut gefällt einem das Lied mit Sternebewertung. Und dann haben irgendwie Informationen gefehlt und die hat man dann ergänzt. Und dann ist mir irgendwann so ein bisschen die Musik abhanden gekommen. Also ich habe dann eine Zeit lang auch gar nicht so viel Musik gehört. Und naja, dann kam Spotify, muss ich gestehen. Mein Papa hat da irgendwann so einen Familienaccount sich zugelegt. Naja, und seitdem, muss ich sagen, habe ich gar nicht mehr so viel eigene Musik. Von daher, aber bei dir spielt ja Audio und Musik eine ganz andere oder eine größere Rolle als bei mir, so
ja. Das mal. Ja gut, also ich bin natürlich auch begeisterter Musikhörer und ich muss zu meiner Ehrenrettung, fangen wir mal so an mit dem Positiven, zu meiner Ehrenrettung sagen, dass ich natürlich ich habe eine ziemlich große Musiksammlung, das heißt ziemlich groß, so 12.000 Stücke. Die sind über die Jahrzehnte entstanden mit gerippten CDs und halt das Rüberretten von verschiedenen Mediaformaten. Und das habe ich immer noch, verwende da Rhythmbox seit ewigen Zeiten als Musikplayer. Habe auch die Rhythmbox-Datenbank über meine Nextcloud synchronisiert, sodass ich die auf allen Geräten zur Verfügung habe. Und dann, da gab es ja auch eine große Artikelserie bei uns drüber, habe ich mich dann halt auch mal mit diesen Musikstreamern beschäftigt und habe dann halt einen Family-Account, was sind das, 5 Leute, 6 Leute, also ist natürlich nicht Familie, also ich sag mal, der erweiterte Familienkreis, die zahlen zu dem Account ein und ich muss sagen, ja, man wird dann halt schon lazy, ne? Und kümmert sich nicht mehr so sehr um ja, CDs rippen, irgendwas runterladen, die ID3-Tags richtig machen, in die Musiksammlung einordnen. Also ja, also falls ihr noch nicht einem solchen Musikstreamer verfallen seid, falls das passiert, könnt ihr damit rechnen, dass eure eigene Musikverwaltung in kürzester Zeit an Qualität verlieren wird. Ja, und dann ist es so, Spiele ist das falsche Wort. Ich versuche ja seit Frühjahr Elektrogitarre zu spielen. Also ich habe mir eine E-Gitarre zugelegt. Habe es Jahrzehnte vorher mit akustischer Gitarre versucht. Das ging immer mal ein paar Jahre gut. Dann habe ich wieder aufgegeben. Ja, und jetzt mit einer E-Gitarre. Und ich übe seit Monaten immer noch fleißig, fast jeden Abend, habe auch Musikunterricht. Was spielst denn du für eine Gitarre? E-Gitarre oder akustische?
Nee, akustische, ja. Ich habe bei den Pfadfindern, war ich 10 Jahre lang, habe ich Gitarre spielen gelernt, ganz romantisch am Lagerfeuer.
Ich wollte gerade sagen, der Begriff Lagerfeuer fehlt jetzt noch. Ja, bei mir war das so, ich dachte, jetzt hast du dreimal, ich habe so alle 10 Jahre irgendwie wieder neu versucht anzufangen, jetzt hast du dreimal an der akustischen Gitarre versagt, jetzt muss die E-Gitarre her und da werden nur Powerchords gespielt und geschrammelt und bisher läuft es ganz gut, bin noch zufrieden.
Ja, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, hatte ja beruflich jetzt die letzten 12 Monate ein bisschen, war ich da eingeschränkt und ich wollte jetzt mal mir das Klavier näher anschauen. Also das wäre noch ein Instrument, das mich reizen würde, ja.
Ja, da drückt man eine Taste und dann kommt genau der Ton, den man will.
Richtig, spannend wird es dann, wenn man mit beiden Händen gleichzeitig spielen muss, mit mehreren Fingern.
Ja gut, bei der Gitarre hast du ja auch die Augen, die Hände, alle machen unterschiedliche Dinge. Also von der Koordination, ich sage immer, das ist wie Autofahren lernen.
Das ist richtig, ja.
Ja, ja, also mal so viel zu unseren Musikerfahrungen, schnell zusammengefasst. Wir haben natürlich eine Struktur uns ausgedacht für diese Podcastaufnahme und da geht es mal ganz technisch los, nämlich mit der Audioarchitektur oder dem Media Stack. Und ich will da mal beginnen. Also da haben wir natürlich auf der untersten Ebene irgendwelche Hardware, ne? Also meistens sowas wie Lautsprecher, Soundkarte, Mikrofone. Darauf gehen wir jetzt eigentlich gar nicht näher ein. Also diese Hardware ist vorhanden. Und dann kommt der erste wichtige Teil, nämlich ALSA. Und ALSA steht für Advanced Linux Sound Architecture und das ist sozusagen der grundlegende Baustein des Soundsystems unter Linux, um zum Beispiel der Soundkarte Töne zu entlocken. Also ohne ALSA geht gar nichts, denn ALSA stellt die Kernel-Module bereit, mit denen die Soundkarte überhaupt erst angesprochen werden kann. Und da diese Module zum Kernel gehören, muss man die auch nicht installieren, die sind vorinstalliert. Und ALSA bringt auch eine Menge an Voreinstellungen mit denen die meisten Soundkarten korrekt erkannt und ins System eingebunden werden. Es gibt auch ALSA Utilities, also vielleicht kennt ihr ALSA Mixer. Das ist so ein TUI-Tool, also mit so einer pseudografischen Textoberfläche im Terminal. Da sieht man, kann man die einzelnen Eingabeausgaben, Masterregler sehen und kann da die Lautstärke hoch und runter regeln. Und es gibt auch mit RPlay gibt es ein Werkzeug, das ist sehr gut geeignet, um herauszufinden, welche Geräte man denn auf dem Computer hat. Also welche Eingabegeräte, welche Ausgabegeräte. Ansonsten kommt man mit ALSA eigentlich nicht so direkt in Berührung, außer man verwendet Systeme, die ALSA direkt ansprechen oder bei der Fehlersuche. Ich kann da später noch was zu erzählen. Ich verwende den Music Player Daemon als Audioverwaltung und auf dem Raspberry Pi. Und ja, da ist es dann schon mal nötig, ALSA zu befragen, was für Soundkarten stehen denn so zur Verfügung. Also das ist so die Kernel-Ebene und die unterste Service-Ebene, wenn es darum geht, mit der Hardware zu sprechen. Und dann kommt so ein Zwischending, Felix, ne? Nämlich Pipewire. Ja. Magst du dazu was erzählen?
Jawohl, mache ich. Genau, wobei man muss ja sagen, es ist entweder Pipewire oder Pulse Audio. Ja. Das ist also ein Audio-Framework, das auf ALSA aufbaut. Und vereinfacht gesagt ist das die Schnittstelle zur Desktop-Software. Und Pipewire ist im Endeffekt genau das gleiche wie Pulse Audio, aber geht etwas besser mit den Ressourcen um und soll langfristig Pulse Audio auch ablösen. Und bei Fedora zum Beispiel habe ich gelesen, ist das auch schon passiert?
Ja, ich glaube, viele Distros haben mittlerweile Pulse Audio durch Pipewire ersetzt. Nee, umgekehrt. Ja, Pulse Audio genau, durch Pipewire ersetzt. Genau. Und wir hatten ja zu den Pulse Audio Zeiten gab es ja auch immer noch Jack als so Low Latency Sound Server. Also wenn es wirklich um Latenzen ging, da hat man dann eher auf Jack gesetzt. Und bei Pipewire ist es so, dass Pipewire mit den Latenzen so gut umgehen kann, dass es nicht nur Pulse Audio ersetzen kann, sondern auch Jack ersetzen kann. Ja, also ich denke, das ist mal sicher ein Fortschritt.
Wobei genau. Jack ist, glaube ich, ein bisschen umfangreicher einfach auch als Pipewire, also ein bisschen mächtiger,
ja,
ist ja mit vom Adur-Entwickler mitentwickelt worden.
Mhm. Ja. Das wusste ich gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch Jack noch nie verwendet, weil es mir jetzt nie auf diese super kurzen oder schnellen Latenzen ankam. Ja, und mit Pipewire, kommt man damit direkt in Berührung? Also bei Pulse Audio kann ich mich daran erinnern, da gab es auch so Pulse Audio Mixer und so ein Kram, aber von Pipewire habe ich jetzt so bedienungsmäßig noch gar nichts gesehen.
Nee, also ist mir auch nichts untergekommen. Jetzt auch während den Recherchen zum Podcast wäre mir das nicht aufgefallen.
Ja, genau. Also das ist so die Zwischenebene, die die verschiedenen Soundersteller und Soundempfänger mit der Hardware abgleicht. Ne? Also das macht so ein bisschen das Routing zwischen ALSA und den Multimedia-Anwendungen. Dann könnte man aber, wenn wir über Architektur reden, noch etwas dazwischen schieben, nämlich GStreamer. GStreamer ist ein Multimedia-Framework, also eigentlich eine Bibliothek, die dazu dient, die grundlegende Funktionalität zur Verarbeitung von Multimedia-Datenströmen bereitzustellen. Das ist zum Beispiel notwendig, wenn man eigene Programme schreibt, die auf die Soundarchitektur zugreifen möchte. Dann hat man halt eine API, also diese GStreamer-Bibliothek, mit der man dann auf Soundsystem zugreifen kann. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das ist so im GNOME-Umfeld gibt es GStreamer. Ich glaube, im KDE Plasma-Umfeld gibt es noch andere Multimedia-Frameworks, die man verwenden kann, wenn man jetzt audiomäßig da programmieren will.
Mhm. Ja, ich Stichwort Pipewire noch kurz nochmal zurück. Ich habe heute Vormittag noch die Linux News 5, also die aktuelle Ausgabe, also Magazin Linux News, die aktuelle Ausgabe 5 2024 gelesen und da gab es eine Mitteilung, die hängen ja immer ein bisschen hinterher, ist nicht so schnell wie das Internet, wenn es um Nachrichten geht, aber da habe ich gelesen, dass Pipewire in der Version 1.2 erschienen ist und nun auch Schnittstellen für Snap in Ubuntu, für Bluetooth-Hardware, für die Codecs Google Opus LC3 SWB sowie AAC LED zur Klangübertragung jetzt auch bietet, ja, und verkettet die Datenströme besser und arbeitet jetzt auch asynchron, so dass wenn irgendwie ein Knoten mal nicht so funktioniert, nicht gleich das ganze Soundsystem abstürzt.
Hm. Genau, und dann kommen wir zur letzten Ebene vom Media Stack. Das sind dann die eigentlichen Anwendungen, also Video, Audio Player wie VLC, MPV, aber auch ein Webbrowser oder Digital Audio Workstations, also sowas wie Ardour oder Editoren zur Audiobearbeitung. Da ist sicher Audacity das bekannteste, aber auch die vielen Terminal, CLI-Werkzeuge, die es gibt. Das prominenteste ist sicher FFmpeg dafür und viele weitere Anwendungen. Also alles, was irgendwie mit Audio und Video zu tun hat, sitzt dann als on top auf dieser ganzen Media-Stack-Architektur. Ja, und wie gesagt, eigentlich sieht man jetzt so als Endanwenderin gar nicht so viel davon, außer es gilt Probleme zu beseitigen. Was man aber dann merkt, ist so die Steuerung in der Desktop-Umgebung, in der man sich befindet. Und ich arbeite ja mit dem GNOME-Desktop. Und ja, da gibt es halt in den Systemeinstellungen, gibt es für den Bereich Audio, da sieht man halt alle Ein-Ausgabegeräte, kann die Lautstärke von denen regeln. Dann gibt es im Systemmenü, also das, was man am schnellsten erreicht, wenn man rechts oben in die Ecke klickt, das nennt sich Quick Settings, gibt es aber nur einen Regler für die Lautstärke und die Bildschirmhelligkeit. Und das finde ich persönlich ein bisschen enttäuschend, weil man ist doch oft in der Situation, dass man verschiedene Audioeingänge und Audioausgänge hat, wo man dann einstellen möchte, welcher denn im Moment verwendet werden soll. Also ich sag mal, die Desktop-Umgebung, die weiß ja nicht, ob ich jetzt das interne Mikrofon von meinem Notebook verwenden will oder ob ich das Mikrofon von einem angeschlossenen Headset verwenden will. Und da fände ich es jetzt persönlich gut, wenn man da nicht in die Audioeinstellung der Systemsteuerung hinuntersteigen muss, sondern wenn man das direkt von einem Menü erreichen kann, was man mit einem Klick erreichen kann. Wie so oft beim GNOME Desktop gibt es dafür aber eine Lösung in Form von Extensions. Es gibt nämlich die Erweiterung Quick Settings Tweaker. Also Quick Settings ist, wie gesagt, dieses Menü, was man erhält, wenn man rechts oben in die Ecke klickt. Und diese Erweiterung Quick Settings Tweaker, die ermöglicht nicht nur die Auswahl von Audio-Ein- und Ausgabegeräten einzublenden, sondern auch generell über dieses ganze Quick-Settings-Menü Einstellungen zu machen. Also welche Schaltflächen will man da sehen? Ist eine sehr mächtige Extension mit sehr vielen Optionen, die man verwenden kann. Also wem da etwas fehlt in den Quick-Settings, dem sei die Erweiterung Quick-Settings-Tweaker empfohlen. Man muss immer ein bisschen aufpassen. Also die uns schon länger verfolgen, können sich vielleicht daran erinnern, dass ich so zur Jahreswende das eine oder andere Problem mit GNOME auf Manjaro hatte. Also ich denke mal, das hatte überhaupt nichts mit Manjaro zu tun, sondern mit der Umstellung des Frameworks bei den GNOME Extensions. Da hatte ich recht viele Extensions installiert und manche können dann auch dazu führen, dass das System nicht mehr rund läuft. Und dann ist es immer schwierig festzustellen, ja, woran liegt es denn jetzt? Ja. Also so sieht das beim GNOME Desktop aus. Felix, du verwendest Cinnamon. Wie ist das da geregelt?
Ja, im Endeffekt genauso. Also jetzt wahrscheinlich auch keine große Überraschung, weil Cinnamon basiert ja sozusagen auf GNOME, soweit ich weiß.
Ja, aber GTK3, ne?
Ja, gut, ja. Das stimmt. Im Endeffekt ist es genauso. Also du kommst natürlich über die Einstellung Klang und dann unter dem Punkt Klang kannst du alle Ein- und Ausgabegeräte einstellen. Und ansonsten gibt es dann in der Taskleiste unten rechts das Lautsprechersymbol und da kannst du dann eben die Lautstärke, also quasi auch so ein Quick-Setting einstellen, für den Ausgang zumindest, und dann kannst du aber auch direkt an einen Media Player starten oder in die Klangeinstellungen gehen. Da öffnet sich dann ein extra Fenster wieder. Ich habe jetzt gerade mal schnell geschaut, das hatte ich irgendwie vergessen gehabt, ob es für Cinnamon, also in der Anwenderverwaltung zumindest, Anwendungsverwaltung auch so einen Quick Settings Tweaker gibt, aber ich habe jetzt auf die Schnelle so gar nicht irgendwas in die Richtung gefunden. Gibt es wahrscheinlich schon, aber nicht unter dem Begriff. Genau, also von daher haben die Cinnamon-Nutzer im Endeffekt das gleiche Problem wie du, dass man halt im Quick-Setting über die Taskleiste nur einen Regler hat und umständlich das dann wieder öffnen muss.
Mhm. Wäre das für dich denn auch sinnvoll, wenn du da deine verschiedenen Mikrofone und Lautsprecher direkt auswählen könntest?
Seitdem ich Podcast für GNU Linux aufnehme. Ja, vorher genau. Hat es mich nicht so tangiert, aber
ja.
Aber jetzt denke ich mir schon, ist ja immer so ein bisschen am Anfang, muss mal gucken. Ich meine, ich habe jetzt das Mikrofon neu, da haben wir ja auch im Chat ein bisschen drüber geschrieben gehabt. Und da muss man ja immer so ein paar Einstellungen und vornehmen und Feinheiten machen und genau, da wäre es gar nicht so ungünstig, wenn man einfach über die Quick-Settings einfach alle Ein- und Ausgänge hat und die hin und her schieben kann. Ja.
Mm. Du hast vorhin Lautstärkeregelung erwähnt. Da kommt mir halt auch noch ein Gedanke. Ich sehe da so drei verschiedene Verfahren. Also so, dass das Einfachste ist, da gibt es irgendwo im Panel, gibt es was, wo du draufklicken kannst und musst dann irgendwie mit so Pfeil rauf, runter oder noch schlimmer wäre ja mit der Eingabe von einer Zahl, das gibt es glaube ich nicht, die Lautstärke einstellen. Und dann gibt es welche, da kannst du mit der Maus draufklicken und mit dem Mausrad drehen und dann verändert sich die Zahl. Das finde ich so mittelgut. Und bei GNOME ist das so geregelt, es geht dann halt so ein, wie sagt man, so ein Scrollbar auf. Und wenn du mit der Maus dran regelst, verschiebt er sich halt entweder oben, unten oder rechts, links mäßig von 0 bis 100%, um die Lautstärke einzustellen. Wie ist das bei Cinnamon? Was passiert da, wenn du auf dem Lautstärkeregler im Panel mit dem Mausrad drehst?
Genau das gleiche wie bei dir. Also wenn ich drauf fahre, markiert er dann den entsprechenden Ein- oder Ausgang, und wenn ich mit dem Mausrad drehe, wird es dann eben lauter oder leiser. Mhm. Verschiebt er sich nach links oder rechts.
Okay, also auch mit so einer grafischen Anzeige, mit einem Balken.
Genau.
Ja, genau, das finde ich eigentlich die benutzerfreundlichste Lösung dafür.
Ja, genau. Taucht immer so ein Pop-up-Fenster auf und da zeigt er dir dann die Prozent an.
Mhm. Genau. Ja, also so viel zur Steuerung. Uns würde jetzt natürlich interessieren, wie das bei anderen Desktop-Umgebungen aussieht und gelöst ist, also insbesondere bei KDE Plasma, aber auch bei XFCE oder anderen. Würde uns freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie das da geregelt wird und ob ihr damit zufrieden seid oder ob ihr euch da Verbesserungen vorstellen könnt. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Kapitel, nämlich die Aufnahme. Und die habe ich jetzt mal so in drei Unterkapitel unterteilt, nämlich die ganz einfache Aufnahme von Audio. Und da kann ich eigentlich eine Applikation empfehlen, die den etwas generischen Namen Recorder hat. Dazu gibt es auch einen Artikel bei uns, der halt aufzeigt, wie man mit ganz einfachen Mitteln die Ausgabe der Soundkarte aufnehmen kann. Und in dem Artikel sind auch noch weitere Möglichkeiten beschrieben, wie man die aktuelle Ausgabe übers Terminal aufnehmen kann. Ja, weiß nicht, ob das von vielen verwendet wird. Also hattest du schon mal so die Anforderung, dass du einfach ganz stupid aufnehmen willst, was aus deinen Lautsprechern rauskommt?
Ja, ich hatte das mal mir so überlegt gehabt zum Lernen, ja, dass man sich irgendwie Vokabeln oder andere Themen, Definitionen einspricht und dann ja zum Beispiel auf dem Mobiltelefon mitnehmen kann, um sich's anzuhören. Mhm. Also da würde sich wahrscheinlich so eine einfache Lösung anbieten dann, ja.
Ja. Wenn es dann etwas komfortabler und anspruchsvoller sein soll, dann bietet sich natürlich eine Anwendung an, mit der man Audiomaterial bearbeiten kann. Und da gibt es eigentlich nicht so viel Auswahl auf dem Markt, außer dem Audio-Editor Audacity. Der heißt Audacity und nicht Audacity. Und also ich denke, das ist so die Standardanwendung im Bereich der Audiobearbeitung. Insbesondere bei der Produktion von Podcasts kommt die sehr häufig zum Einsatz, weil sie genügend Funktionalität bietet, aber nicht die Komplexität von einer Digital Audio Workstation hat. Wenn man dann im professionellen Segment unterwegs ist, kommt man natürlich um eine DAW, also eine Digital Audio Workstation, nicht herum. Und da gibt es ein ziemlich großes Angebot von freien, aber auch kommerziellen Anwendungen, die unter Linux laufen. Mir fällt da am ehesten die DAW Ardour ein. Ich habe sogar mal für die Podcast-Produktion versucht, Ardour statt Audacity einzusetzen, weil ihr erinnert euch vielleicht, bei Audacity gab es mal so ein bisschen Querelen, als die aufgekauft wurden, wie frei das denn jetzt noch ist. Und da hatte ich mich mit Ardour beschäftigt und muss sagen, ich bin daran kläglich gescheitert, weil die Lernkurve ist doch um einiges höher. Deshalb würde ich diese DAWs eher ins professionelle Segment einordnen. Das ist nichts, was man an einem Samstagnachmittag mal so lernt. Felix, bist du schon mal mit Audacity oder mit solchen DAWs in Berührung gekommen?
Na, tatsächlich nicht. Also so professionell habe ich es bisher nicht gebraucht. Aber man muss auch sagen, das ist ja nicht nur vom Umfang her oder von der Lernkurve für den professionellen Gebrauch, sondern man sieht es auch teilweise an den Preisen. Also die kosten ja dann irgendwie 300, 400 Euro. Ich habe unten in den Shownotes noch ein paar mehr erwähnt und dazu geschrieben. Aber man muss zumindest auch mal doch positiv erwähnen, dass es inzwischen auch für Linux einiges an Auswahl gibt für die professionelle Aufnahme. Also da steht, glaube ich, Linux jetzt den anderen Plattformen nicht mehr in nix nach. Ja. Mhm.
Gut, also so viel zur Aufnahme. Wie gesagt, es geht ganz einfach im Terminal oder mit so einer einfachen Applikation Recorder. Für viele ist sicher Audacity das richtige Mittel und wer es professionell mag, dem würden wir hier Ardour ans Herzen legen. Felix, wie sieht es bei der Wiedergabe von Audio aus?
Ja, da bieten die Distributionen natürlich unterschiedliche Standardanwendungen. Bekannte Lösungen sind Totem, VLC oder MPV. Und du hast...
Ja, ich habe lange Zeit, also ich sag mal, das geht darum, du hast einfach eine, was weiß ich, eine MP3-Datei, willst da draufklicken und dann soll es abspielen. Und ich habe ja fast 20 Jahre lang Ubuntu verwendet und ich glaube, da war auch Totem, zumindest in den letzten Jahren, immer so der Standardplayer. Ja, klickst du drauf, spielt ab. Dann habe ich mal eine Zeit lang VLC oder VLC verwendet als Audio- und Videoplayer. Den fand ich aber immer ein bisschen komisch, also so von der Benutzeroberfläche und auch die Funktionalität fand ich ein bisschen überladen. Und irgendwann bin ich dann bei MPV gelandet. Das Schöne bei MPV ist, das funktioniert als GUI-Lösung, hält sich sehr zurück, kann man auch vom Terminal aus verwenden. Gibt es auf allen Plattformen, funktioniert super, kann mega viel. Also MPV wäre da jetzt so meine Empfehlung, falls jemand eine schlanke Lösung für die Wiedergabe sucht. Ja, also wie gesagt, ihr habt irgendeine Distribution und die Distribution hat eine Standardanwendung für die Wiedergabe von Musik. Könnt ihr gucken, ob ihr damit zufrieden seid.
Ja. Also MPV ist zum Beispiel auch unter Cinnamon standardmäßig installiert.
Ah, okay.
Genauso wie Rhythmbox, ja. Mhm.
Ja, Rhythmbox, wir haben gleich noch ein Kapitel, da geht es um die Verwaltung, ne? Nicht nur um die reine Wiedergabe, dann kommen wir dann auch nochmal zu Rhythmbox. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Wiedergabe von Audio-Streams aus dem Internet. Kann man MPV genauso verwenden. Also man kann einfach eintippen MPV und dann die URL vom Audio- oder Video-Stream. Das funktioniert ganz gut. Und dann gibt es natürlich noch Everybody's Darling, YouTube DLP, also eine Bibliothek, mit der man, ich weiß nicht, Video auch? Also Audio auf jeden Fall. Ja, beides. Also ich benutze es meistens für Musik. Also wenn man irgendein Musikstück hören will, kann man mit YouTube DLP entweder programmatisch, jetzt aus irgendeinem Shell oder Python-Skript heraus, Dinge abspielen. Aber es gibt auch einen Artikel bei GNU/Linux.ch, wo drin steht, wie man mit MPV und YouTube DLP auf der Kommandozeile in einer Zeile, kann man sich auch als Alias ablegen, kann man einfach eintippen Spiele und dann, was ist dein Lieblingslied im Moment, Felix?
Oh, im Moment, ne? Also ich habe natürlich ein paar Lieblingslieder, die ich auch immer aktuell immer mal wieder höre, wenn ich Lust habe. Also heute zum Beispiel von Iron Maiden, Fear of the Dark.
Genau. Und dann gehst du einfach hin, hast einen schönen Alias, dahinter steckt eine Kommandozeile, die aus MPV und YouTube DLP besteht und der Alias heißt Spiele und dann tippst du Spiele, wie hieß das Lied?
Fear of the Dark.
Fear of the Dark und zack, spielt das. Ja, also finde ich noch ganz nice, ne? Dass man mit so einem Alias und einem einfachen Befehl, also ganz so einfach ist der Befehl nicht, dann im Terminal einfach irgendwas abspielen kann. Für alle Leute, die keine Lust haben, in YouTube von Werbung geblendet zu werden.
Ja. Ich hab noch einen Sicherheitshinweis für VLC, ebenfalls heute zufällig eben in der Linux-Welt gelesen. Für unsere Hörerinnen und Hörer, schaut mal nach, dass, falls ihr den VLC-Player verwendet, dass der die Version 3.0.21 hat. weil VLC kann MMS-Formate abspielen. Das ist ein proprietäres Format von Microsoft und das kann zu Pufferüberläufen und Abstürzen führen und dadurch kann dann auch dabei kann dann auch Schadcode ausgeführt werden. Also guckt mal, dass ihr das aktuell habt. Mhm.
Ja, guter Tipp. Und nach der Wiedergabe kommen wir zur Erzeugung von Musik. Da sind wir jetzt Shownotes-mäßig etwas schwach aufgestellt und ich glaube, da haben wir auch nicht so viel Ahnung von.
Richtig, genau.
Also wir haben da mal aufgeschrieben, es gibt natürlich Synthesizer-Apps, mit denen man Musik machen kann. Felix hat da zumindest einen kryptischen Namen aufgeschrieben.
Ja, Syn@subfx, ja. Ja, also ich habe einfach recherchiert und geguckt, was ist da für Linux Open Source vorhanden, aber ich muss sagen, ich habe die noch nie gebraucht und nie genutzt. Das sind jetzt einfach nur ja, Beispiele, damit man sieht, dass es auch was für Linux gibt, wenn man da was machen möchte. Du hast auch sowas noch nie gebraucht, oder? So Loopmaschinen
sind. Ich habe irgendwann mal eine Loopmaschine verwendet, die hieß, glaube ich, Fruity Loop. Ich weiß gar nicht, ob das noch aus meinen uralten Windows-Zeiten war oder ob das schon unter Linux war. Ja, also wie gesagt, wer sich dafür interessiert, kann einfach nach Linux Synthesizer oder nach Linux Loop Machine in der Suchmaschine des Vertrauens suchen und da findet ihr dann auch eine große Auswahl. Das gleiche gilt auch für diese Digital Audio Workstations, wobei die sind ja nicht wirklich für Musikerzeugung gedacht, oder? Rose Garden, ich weiß gar nicht, heißt das nicht Rose Garden? Du hast geschrieben Rosengarten.
Oh, vielleicht habe ich da ein N aus Versehen mit reingeschmuggelt. Muss ich nochmal nachschauen.
Mhm. Gut, also da gibt es auch eine große Auswahl. Bitwig Studio kennt man, Studio One, eben Rose Garden, dann Ardour haben wir schon erwähnt. Dann kann man natürlich Musik selbst machen und aufnehmen mit den Möglichkeiten, die wir genannt haben. Und dann, ich meine, es gibt ja mittlerweile keinen Artikel mehr so gefühlt und keinen Podcast, in dem nicht irgendwo die künstliche Intelligenz, die keine ist, auftaucht. Und da ist im Moment prominent die Anwendung Suno, mit der man eigene Songs generieren lassen kann, die wirklich sehr, sehr echt sind. Ich weiß nicht, ob ihr Methodisch Inkorrekt, den Podcast Methodisch Inkorrekt hört. Felix, kennst du den? Hörst du den?
Mir der Titel sagt mir was, aber ich habe ihn bisher noch nicht gehört. Ich nehme gleich auf, Rolf. Und
ja, musst du machen. Methodisch Inkorrekt ist ja meiner Meinung nach einer der besten Podcasts, die es gibt. Und die haben sich von Hörern und Hörerinnen, haben sie sich mit Suno so ein paar Lieder generieren lassen. Und ja, das war so in der vorletzten und vorvorletzten Folge. Und also da gibt es so einen Hardrock-Titel, der wird dir vielleicht gefallen oder auch was Seichteres. Ja, das ist halt ein Song, also gerade der Hardrock-Song, da geht es um Methodisch Inkorrekt selbst, also was die so machen. Also die machen halt so Wissenschaftskommunikation und das ist schon sehr gut, wenn man sich das anhört. Also Achtung vor Suno! Ja, und dann sind wir eigentlich schon beim letzten Teil, nämlich, das ist eigentlich ein interessanter Teil, die Verwaltung von Musik. Wie verwaltest du deine Musik, Felix?
Tatsächlich einfach nur über die Spotify-App. Also ich hatte auch noch von früheren Zeiten einen Haufen Musik auf meiner Windows-Platte. Aber dann ist mir Windows einfach abgestürzt, sehr zuverlässig. Und deswegen bin ich überhaupt jetzt auf 100% Linux umgestiegen vor einiger Zeit. Und genau, ja, jetzt habe ich noch die Musik. Ich habe zwar ein Backup irgendwo, das muss ich mal raussuchen, aber ich habe es noch nicht wieder auf Linux also überspielt. Von daher vor allem momentan über die Spotify-App.
Und wie gibst du das, die Musik dann technisch wieder, wenn du Spotify verwendest? Hast du dann lass mich raten, du hast dein Smartphone in der Knäckebrotstellung und hältst es dir ans Ohr. Der Knäckebrotstellung. Ja, kennst du doch, oder? Du hältst das wie ein Knäckebrot und sprichst da unten in die Kante rein. Oder hältst dein Ohr unten an die Kante. wo die Lautsprecher sind.
Per Kopfhörer, Ralf, per Kopfhörer.
Ja, und zu Hause? Du rennst doch zu Hause nicht mit dem Kopfhörer rum.
Ja, manchmal schon, das kommt drauf an. Aber ansonsten habe ich da eine Teufelbox und über die streame ich dann die Musik.
Also Bluetooth?
Ja, beziehungsweise übers Netz, also übers...
Übers LAN.
Ja, LAN, genau.
Ah, das kann die, okay.
Ja. Genau, das kann die und das ist auch die bessere Wahl und dann mache ich das so.
Ja, gut, also lokal, also wenn man es jetzt auf dem Desktop installieren will, da gibt es halt viele Anwendungen zur Musikverwaltung. Rhythmbox haben wir schon erwähnt. Ich glaube, Amarok ist auch wieder aus dem Sarg rausgekrochen. Strawberry gibt's. Also ja, es gibt ganz viele Musikverwaltungen mit einer Datenbank dahinter für den Desktop. Serverbasierte Lösungen gibt es auch viele. Also ich selbst verwende MPD, also den Music Player Daemon, den man auf jedem Server, also von einer dicken Maschine bis zum kleinen Raspi installieren kann. Kodi ist vielen sicher auch ein Begriff. Plex, Subsonic, Jellyfin, Ampeggy. Also da gibt es auch recht viel. Wer Spotify verwendet, wie Felix und ich, der kann sich auf einem Raspi Raspotify installieren. Gibt es auch verlinkte Artikel bei uns dazu. Dann läuft einfach Raspotify auf deinem Server oder auf deinem Raspberry Pi und streamt an deine Teufel-Lautsprecher zum Beispiel. Mhm. Oder bei mir an die Aktivboxen von Nubert. Und du hast dann halt deine Spotify-App auf dem Telefon oder Tablet oder im Desktop und wählst da einfach den Raspotify als Ausgabelösung. Ja, und dann wird dein Telefon eigentlich nur zur Fernbedienung, ja, was heißt degradiert. Also die Musik spielt dann von deinem Server direkt zu deinen Lautsprechern. So mache ich das, funktioniert sehr schön.
Ah ja, sehr gut. Ja, danke für den Tipp. Mhm. Werde ich mir mal anschauen. Ich habe jetzt mir vorgenommen, so ein paar Projekte in Angriff zu nehmen. Nicht zuletzt auch angefixt durch die Podcast-Folge mit Christian über Proxmox. Und da werde ich das mal mit aufnehmen und ausprobieren.
Ja, also wie gesagt, ich verwende MPD für die ganz normale Musik und Raspotify für Spotify. Beides auf einem Raspberry Pi 4. Der ist bei mir auch noch File-Server, also NAS kann man nicht sagen, weil nur ein Speicherriegel per USB da dran hängt. Ich verwende den zum Filme gucken, also für alles Mögliche. Ist also keine Appliance, die man ja oft bei Lösungen wie Kodi oder Plex oder sowas braucht, wo dann der Raspi kommt, nur für eine Anwendung verwendet werden kann. Finde ich persönlich immer ein bisschen blöd. Ich will so einen Server halt für alles Mögliche gleichzeitig verwenden. Dann zu erwähnen wären noch die Tag-Editoren, also die ID3-Tags, also die Metadaten von Audiodateien. Da empfehle ich EasyTag. Das ist eine Anwendung, wo man eben diese Metadaten bearbeiten kann, weil wenn man zum Beispiel irgendwo was runterlädt, dann sind die Metadaten sehr oft ziemlich verhunzt und man möchte doch dann wirklich den Künstler und Titel und die Aufnahme und das Jahr und das Genre und was es alles gibt, möchte man richtig haben. Das ist ganz wichtig, wenn man eine Musikverwaltung verwendet, weil die stützen sich auf diese Metadaten ab bei der Organisation der einzelnen Stücke. Meine Empfehlung, um Metadaten anzeigen zu lassen, ist eine kleine Service-Anwendung, ein kleines Programm aus dem FFmpeg-Universum, das nennt sich FFprobe, zusammengeschrieben. Ein Befehl auf der Kommandozeile, also FFprobe, Name des Titels, Punkt, FLAC oder MP3 oder whatever. Und dann bekommt man sehr ausführliche Metadaten zu der Multimedia-Datei angezeigt. Felix, hattest du schon mal das Bedürfnis, eine Audiodatei zu konvertieren von einem Format ins andere?
Ja, hatte ich schon.
Und was hast du dann gemacht?
Das kann ich dir leider nicht mehr sagen. Ja. Es ist schon zu lang her. Ich weiß, dass ich das mal gemacht habe, aber Das war, du, ich habe mir da irgendwas aus dem Internet rausgesucht und das dann gemacht, aber ich habe da keinen festen Workaround.
Ja, also klar, es gibt x Programme dafür. Die einfachste Lösung, die ihr alle auf euren Maschinen habt, lautet natürlich mal wieder FFmpeg. FFM. Also sagt dir Image Magic im Bereich der Bildbearbeitungen was, Felix?
Ja. Das sagt mir was.
Genau, also das, was Image Magic für die Bilder ist, ist FFmpeg für Audio- und Videobearbeitung. Und ich wollte da schon oft mal einen Artikel drüber schreiben, aber dieses Thema FFmpeg ist dermaßen umfangreich, dass ich mich da noch nicht rangetraut habe. Also Konvertierung, da kann man zum Beispiel eintippen FFmpeg-i für Input und dann kommt die Input-Datei, also meine Input-Datei .wav oder MP3 und danach schreibt man den Namen der Output-Datei .flac oder was auch immer man haben möchte und dann wird das konvertiert.
Kann ja eine neue Artikelserie werden.
FFmpeg. Ja. Also das wäre sicher eine Serie wert, weil es gibt tausende Optionen bei FFmpeg. Genau. Ja, und ich denke, damit haben wir das Audio-Thema in 41 Minuten umfangreich beschrieben. Wir freuen uns auf eure Kommentare, weil wir konnten sicherlich nicht alles nennen, was es in dem Bereich gibt, vor allen Dingen Tipps und Tricks in dem Bereich. Es lohnt sich, bei unserem Artikel bei GNU/Linux.ch nachzuschauen, weil es da viele Artikel zum Thema Audio und Musik gibt. Ich habe einen Link gemacht mit einer Suchfunktion auf eben das, findet ihr in den Shownotes. Ja, und damit sind wir durch für die Folge 97 von Captain It's Wednesday. Felix, ich danke dir ganz herzlich.
Ja, sehr gerne. Ich danke auch, Ralf, dass wir wieder zusammen einen Podcast machen konnten.
Ja, wird vermutlich nicht der letzte gewesen sein.
So ist es.
Ja, also ich denke, das Outro-Geschwafel schenke ich mir dieses Mal. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr wisst, dass sich die Community darüber freut, wenn ihr bei uns mitmacht. Macht es einfach. Wünschen euch schönen Rest der Woche, gutes Wetter und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Ciao zusammen.
Tschüss.